Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Ergreift der HSV gegen Holstein Kiel seine letzte Chance auf den direkten Aufstieg oder kommt es womöglich sogar zur Wachablösung im Norden? Das ist heute unser Thema in der 201. Folge von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und auch heute begrüße ich an meiner Seite meinen Kollegen Stefan Walter. Heute ohne Sekt, ne? Oder?
Ja, heute mal ohne Sekt, damit du auch nüchtern durch die Folge kommst.
Das ist absolut wichtig, denn wir haben heute auch wieder Verstärkungen dabei und zwar einen echten Hochkaräter. Er hat einst für Deutschland gespielt, er hat in der Champions League gegen Real Madrid gespielt und gewonnen. Er war 2 Jahre HSV-Kapitän und heute wird er mit uns nicht nur das Topspiel der zweiten Liga analysieren, sondern auch ein paar Einblicke in sein neues Leben als Spielerberater gewähren. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns im Studio sitzt. Herzlich willkommen, Aaron Hunt. Moin, moin.
Moin, moin. Hi.
Ja, Aaron, auch ich freue mich natürlich, dass du heute beim Abendblatt vorbeischaust. Wenn wir jetzt auf das kommende Wochenende blicken und das Topspiel HSV gegen Kiel, wie wirst du das Spiel denn verfolgen? Hast du möglicherweise sogar eines der begehrten Tickets ergattert?
Leider nicht, weil ich da auf dem Rückflug bin nach München, genau um diese Uhrzeit. Hab's nochmal versucht umzubuchen, aber keine Chance. Hab einen Termin in München leider und werde mir das Spiel dann im Nachhinein natürlich nochmal angucken. Oder die Highlights zumindest.
Was war das für eine Planung, dass du in München bist, wenn der HSV gegen Kiel spielt?
Ja, ich habe das schon vor Wochen geplant und kann den Termin jetzt auch nicht mehr absagen. Und von daher, muss ich das jetzt
die Krülle schlucken. Ja. Ansonsten verfolgst du die Spiele des HSV aber noch intensiv, hast du auch im Vorgespräch schon gesagt. Wie denn normalerweise? Gehst du noch mal ab und zu ins Stadion oder schaust du zu Hause dann im Fernseher?
Ja, Stadion eher weniger. Mhm. Ich schaue mir die Spiele auf jeden Fall regelmäßig an im Fernseher, wenn ich Zeit habe. Aber Stadion war ich, glaube ich, zuletzt beim Eröffnungsspiel gegen Schalke, wenn ich mich richtig erinnere.
Schalke, ja, schönes Spielchen erlebt.
Das Spiel war gut, ja. Viele Tore. Aber ansonsten eher im Fernsehen.
Also dann meistens bei Sky, die Zweitligaspiele dann auch zeigen. Aaron, wenn wir auf deine Karriere ein bisschen zurückblicken, du hast 153 Pflichtspiele für den HSV absolviert, als dann dein Vertrag im Sommer 21 nicht verlängert wurde. Ich habe mir nochmal die Mannschaft von damals angeschaut. Es sind ja durchaus noch ein paar Spieler auch im aktuellen Kader vorhanden. Daniel Heuer-Fernandes zum Beispiel, Tom Mickel, Stefan Ambrosius, Moritz Heyer und auch Bakary Jatta. Ja. Mit wem stehst du denn noch in Kontakt oder stehst du mit den Jungs noch in Kontakt?
Es wird natürlich weniger, wenn man nicht mehr tagtäglich miteinander zu tun hat, aber ab und zu habe ich noch mit Bakker Kontakt, mit Tom Mickel noch und das, so viele sind jetzt, hast du ja schon gesagt, sind jetzt auch nicht mehr übergeblieben. Im Fußball geht es ja relativ schnell, von Jahr zu Jahr werden es immer weniger, aber so mit 2, 3 tauscht man sich dann ab und zu schon nochmal aus, ja.
Dann starten wir auch direkt mal gleich mit unserer ersten externen Frage, und zwar von einem ehemaligen Mitspieler, du hast ihn gerade schon erwähnt und freust dich mit Sicherheit über diese Nachricht.
Hallo, mein lieber Aaron. Schade, dass ich bin nicht dabei bei der Podcast. Sonst ich hätte das sehen kann nach langer Zeit. Also, aber trotzdem habe ich sehr viel von dir gelernt, ne? Also vor allen Dingen, wie man schön kleiden kann. Ich weiß nicht, wo lag an, ob das kommt von deiner Frau oder von dir. Aber auf jeden Fall, ja, du hast guter Geschmack. Ne? Ich habe eine Frage an dich. Was war der schönste Moment, den du mit mir gehabt in deiner HSV-Seite? Ich wünsche dir alles Gute mit deinem Podcast und viel Spaß.
Ja, unverkennbar, Bakary Jatta. Da geht einem noch direkt das Herz wieder auf, wenn man ihn so reden hört. Dir wahrscheinlich auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich wie jeder fast, glaube ich, der es mit dem HSV irgendwie zu tun hat, hat man Bakker einfach gern. Ich glaube, von seiner Art und Weise, wie er ist, die Geschichte, die dahinter natürlich ist, auch die, die berührt einen natürlich. Und mit Bakker war es eigentlich so von Anfang an. Ich weiß noch, wie er die ersten Male mit uns trainiert hat. Ich glaube, es war noch unter Bruno Labbadia und auf so einem leicht schneegedeckten Platz.
kam im Januar 2016 kam er als Probespieler zu euch.
Und
was hast du da gedacht über ihn?
Ja, es war so ein bisschen, wie gesagt, der Platz war irgendwie schneebedeckt und man hat auch gemerkt, so, dass das irgendwie gar nicht so sein Ding ist.
Schnee?
Ja, und man konnte aber irgendwie trotzdem ein bisschen erkennen, die Schnelligkeit siehst du natürlich direkt.
Ja.
Und er hat sich dann irgendwie von Tag zu Tag verbessert, das konnte man da schon sehen. Es war gleich irgendwie so ein Gefühl da, dass man ihn auch gerne irgendwie unterstützt, weil er total offen war und wir als Mannschaft da irgendwie auch so das Gefühl hatten, dass wir ihn da helfen müssen. Und es war irgendwie von Anfang an gleich da bei Bakker.
Ja. Er hat mal erzählt, ich glaube, gleich im ersten Tag ist er irgendwie in der Sauna eingeschlafen. Musstest du ihn irgendwann mal suchen oder da rausholen?
Ja, es war ganz komisch. Also er war ja da, weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her? 7 Jahre irgendwie ungefähr?
Ja, 2016. Lass mich rechnen, 7 Jahre, ja?
Ja.
Knapp 8 sogar.
Genau, und erst dann zwischen den Einheiten gibt es immer in der Kabine da hinten einen kleinen Saunabereich und mit ein paar Liegen. Und wenn man zweimal Training hat, dann legt man sich da irgendwie dazwischen hin, versucht eine Stunde mal zu pennen. Und er ist dann irgendwie da eingeschlafen nach dem ersten Training, in 2 Stunden. Und da habe ich mir schon gedacht, eigentlich relativ selbstbewusst für so einen jungen Spieler im Probetraining sich dazwischen hinzulegen und da mal einfach 2 Stunden zu
tiefen entspannt auf jeden Fall.
Ja, genau, 2 Stunden zu schlafen. Und irgendwann habe ich und der ein oder andere Spieler ihn, glaube ich, dann irgendwann mal aufgeweckt und hat gesagt, ja, also,
kommt noch eine Einheit.
Wäre vielleicht mal nicht schlecht, sich jetzt auf das zweite Training vorzubereiten. Und ja, also solche Geschichten mit Bakker gibt es natürlich ein paar mehr noch.
Ja, er fragt ja auch, was war dein schönster Moment mit ihm? Woran denkst du da?
Also nach all den Jahren, der schönste Moment war für mich oder für ihn auch, glaube ich, als er dann das erste Tor damals in Aue geschossen hat.
Mhm.
Ich habe sogar vorbereitet.
Ich erinnere mich mit rechts, schöner langer Ball.
Genau, ja. Ich glaube, deswegen der schönste Moment, weil man natürlich ihn dahingehend begleitet hat, jetzt über die Jahre auf dem Weg dahin. Und ich kenne es ja von mir, das erste Tor, auch wenn man viele Highlights hat in der Karriere, aber das erste Tor bleibt immer was Besonderes. Und
auch super spitzen Winkel, ich glaube, das war gar nicht so als Vorlage gedacht von dir, oder?
Nee, bei mir war nichts mit Zufall.
Vor allem nicht mit rechts.
Alles bedacht bei mir.
Ja.
Wie du sagst, auch sehr spitzen Winkel. Ich weiß nicht, vielleicht Torwart hätte ihn auch halten können damals, aber ich glaube, das ist auch für mich für ihn ein sehr besonderer Moment, da dann seine ersten Fußspuren dann hinterlassen zu haben, dann auch mit dem ersten Tor, ja.
Ja, es gab ja viele Momente noch mit ihm, dann dieses Tor gegen Leipzig damals auch im DFB-Pokal-Halbfinale oder dann gegen Hannover zu Hause. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, dass, als er nach der Identitätsdebatte dann das erste Tor geschossen hat gegen Hannover zum 3:0, wo alle zusammen gejubelt haben.
Ja.
Dieter Hecking in den Armen. Du hast ihn damals auch ganz besonders unterstützt. Wir erinnern uns noch über, glaube ich, Instagram hast du dann auch mal gute Worte gefunden. Lag dir das am Herzen irgendwie, dieser Fall, dass du dich da für ihn auch dann nochmal zu Wort meldest?
Ja, auf jeden Fall. Egal wie das damals abgelaufen ist, habe ich auch damals schon gesagt, dass da irgendwie so einfach auch mir die Menschlichkeit da gefehlt hat. Gerade jetzt von den ein oder anderen Journalisten auch, ne? Man kann ja über viele Sachen berichten, auch vielleicht für einen Spieler ist es mal unangenehm, aber ich glaube, es gibt aber auch Themen, wo man sich ein bisschen menschlicher zeigen kann, auch als Journalist, ja.
Unfassbare Emotionen auf jeden Fall, die man mit Bakariata und dem HSV verbindet. Und ich glaube auch die ganze Identitätsdebatte hat letztlich auch den ganzen HSV dann auch zusammengeschweißt. Und dadurch, man wird den HSV immer damit verbinden auch und hat dann auch ein Stück weit die Identität auch gestärkt. Wenn wir jetzt auf deine Bilanz beim HSV zurückschauen, du hast dann unter verschiedenen Trainern, hat es leider mit dem Aufstieg nie geklappt. Hannes Wolf war der Erste, dann Dieter Hecking, dann noch Daniel Thun, später Horst Rubesch. Was waren für dich so die entscheidenden Gründe, warum es nicht geklappt hat? War die Mannschaft möglicherweise nicht so eine starke Einheit, wie du es mit Bakker warst?
Nee, das würde ich eigentlich nicht sagen. Also es war schon so, dass wir in der Mannschaft irgendwie in den Jahren nie so große Probleme hatten oder Gruppierungen, dass da die eine gegen die andere Gruppierung gekämpft hat, das eigentlich nicht. Es ist nach wie vor für mich immer noch schwierig, das zu erklären, warum oder warum der HSV das bis jetzt noch nicht geschafft hat. Ich finde aber auch, natürlich von Jahr zu Jahr sagt man, das ist die stärkste Mannschaft im Vergleich zu den 17 anderen. Das würde ich auch nach wie vor so sagen. Zu einer Qualität gehört aber auch der Kopf. Und ich glaube, da ist hat der HSV vielleicht nicht immer die besten Spieler in der Liga.
Also nicht mental stark
genug.
Genau,
vom Talent her schon. Wenn man jetzt den Kader anguckt, wird man auch sagen, der HSV ist wahrscheinlich die beste Mannschaft individuell. Aber ich glaube nicht, dass sie mental die beste Mannschaft sind oder auch in den letzten Jahren immer waren, weil das hat sich ja gerade gezeigt. Das hat ja auch einen Grund, immer dann, wenn es drauf ankommt, brechen Spieler weg, können ihre Leistung nicht mehr abrufen. Und das gehört für mich dann halt auch zu einer sehr wichtigen Qualität eines Spielers, der vielleicht auch mal in der ersten Liga spielt.
Dazu vielleicht nur ganz kurz eine Nachfrage, weil unter Tim Walter ist ja immer die Mentalität hervorgehoben worden. Er hat immer die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft gelobt. Steffen Baumgart, der jetzt auch schon die Comeback-Qualitäten der Mannschaft erlebt hat, beim 2:2 in Magdeburg, als man in Unterzahl 0:2 aufgeholt hat, hat trotzdem direkt nach Spiel Nummer 2 unter seiner Regie direkt die Mentalitätsdebatte eigentlich eröffnet und meinte, das reicht hier eigentlich nicht von dem Einsatz, von der ganzen Bereitschaft. Und damit meint er die talentfreien Werte. Gegensätzliche Aussagen über dieselben Spieler. Wie passt das zusammen, dass man sowohl große Rückstände aufholt, auch mal in 0:3 in Heidenheim zum Beispiel, den späteren Aufsteiger, gleichzeitig aber, wie du es gerade beschreibst, in den entscheidenden Momenten vom Kopf her wegbricht oder zumindest nicht voll da ist?
Ja gut, jetzt zu der aktuellen Thematik fällt es mir jetzt ein bisschen schwer natürlich, weil ich jetzt nicht so nah mehr da dran bin, wie ich jetzt war. Aber man muss ja auch sagen, natürlich sind sie jetzt gut zurückgekommen mit einmal weniger 0:2. Das zeigt ja, dass die Mannschaft auch intakt ist und dass da Moral vorhanden ist. Nur gehört ja auch zu der anderen Seite dazu, sie lagen ja auch wieder 2:0 zurück und kriegen irgendwie zwei sehr dumme Elfmeter, kriegen auch da wieder eine rote Karte, wo man natürlich auch überlegen muss, ob sie jetzt gerechtfertigt war oder nicht, aber ich glaube, es war noch relativ früh im Spiel. Vielleicht sollte ich den Stürmer einfach schießen lassen, als jetzt meine Mannschaft oder eine Doppelbestrafung zu riskieren. Ne? Und das ist das ist das, was ich eigentlich meine mit auch Qualität, die sich im Kopf abspielt.
Ja. Ja, also wenn man auf die Jahre zurückguckt, es haben ja auch immer nur Kleinigkeiten gefehlt, ne? Wenn man das erste Jahr anschaut, da gab es dann zum Beispiel einen Freistoß gegen die Latte, gegen Aue, wenn ihr das gewonnen hättet, hättet ihr vielleicht die Punkte geholt am Ende. Im zweiten Jahr mit Dieter Hecking, diese am Ende die letzten 5 Spiele unfassbar immer in der letzten Minute noch irgendwie das Gegentor bekommen, obwohl ihr da ja auch dann schon andere Spielertypen hattet, ne? Ja. Also auch erfahrene Spieler. Dann kamen noch mal mehr erfahrene Spieler dazu, auch mit Simon Terodde, Toni Leistner, Klaus Jasula. Auch da ist die Mannschaft am Ende wieder weggebrochen. Also irgendwie braucht man dann auch als erfahrener Spieler trotzdem noch mal mehr mentale Stärke in Hamburg, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, wenn man jetzt Spieler holt, die jetzt in der zweiten Liga, keine Ahnung, von Kiel, von Darmstadt kommen und da vielleicht Leistungsträger sind oder aus irgendeinem anderen Verein aus der zweiten Liga, wenn man dann nach Hamburg kommt, ist das einfach nicht das Gleiche. Auch für die Spieler, die jetzt vielleicht in Kiel oder in Darmstadt ein Aushängeschild waren, Leistungsträger. Hier in Hamburg ist es dann vielleicht auch nochmal was anderes. Du spielst einfach beim Verein, wo es irgendwie jeden Tag Schlagzeilen gibt, wo du jeden Tag irgendwie auch auf dem Prüfstand bist. Und also ich kenne das aus meiner Zeit, wenn wir irgendwie mal 1:0 gewonnen haben zu Hause gegen, keine Ahnung, Aue, Regensburg, waren die Leute trotzdem nicht zufrieden. Und das ist dann, glaube ich, so, wo sich diese Spieler auch erstmal dran gewöhnen müssen und vielleicht auch gar nicht diese Qualität haben, für so einen Verein zu spielen. Das muss man nach, glaube ich, jetzt fast, es sind ja jetzt 6 Jahre Zweitliga, muss man das natürlich auch so sehen, ja.
Ja. Dreimal warst du Augenzeuge, dass es nicht gereicht hat am Ende für den Aufstieg als aktiver Spieler. Du warst auch Teil der Mannschaft, die 2018 dann den bitteren Gang in die zweite Liga gehen musste. Trotz dieses ausbleibenden Erfolgs, blickst du trotzdem positiv auf deine HSV-Zeit zurück?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe wahnsinnig gerne hier gespielt, die 6 Jahre, die ich hier gespielt habe. War auf jeden Fall immer wieder ein Erlebnis, gerade hier zu Hause. Die Heimspiele hat man sich... Ja, also bei mir war es so, hat mich schon ab Montag darauf gefreut. Egal wie das Spiel Samstag immer ausgegangen ist, wenn wir ein Heimspiel hatten.
Das ist auch nicht so viel schlechter als in der Champions League, oder? Du hast ja den Vergleich, hier die Stimmung im Volkspark ist schon in Ordnung. Ne?
Also gehört auf jeden Fall zu den Top 3 in Deutschland. Ne? Also viel viel mehr geht da auch nicht. Vielleicht Dortmund vielleicht noch und was gibt's dann noch? Schalke vielleicht, aber sonst glaube ich, braucht sich der HSV mit den Fans und dem Stadion auch hinter keinen anderen verstecken hier in Deutschland. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, wahnsinnig gerne hier gespielt. Natürlich viel erlebt, war sehr intensiv die Zeit, die 6 Jahre. Viel zu viele Trainer gehabt, meiner Meinung nach. Aber das gehört irgendwie auch zu dem Verein dazu oder zu der Geschichte von HSV. Das war jetzt nicht nur bei mir so. Ich glaube, das gab es da vorher auch schon und das wird es jetzt auch noch geben. Aber wie gesagt, mir hat es unglaublich Spaß gemacht, auch wenn es viele Situationen gab, wo es sehr, sehr schwer war, gerade jetzt auch mit dem Abstieg oder dann auch die 3 Nichtaufstiege. Ich meine, du hast es vorhin angesprochen, es gab dann auch immer wieder Spiele. Ich erinnere mich damals an Heidenheim, wo wir auch irgendwie kurz vor Schluss noch 2 Gegentore, glaube ich, bekommen haben damals.
Unter Dieter Hecking 1-2 noch verloren.
Mhm. Genau, und auch somit 3 wichtige Punkte irgendwie auch noch aus der Hand gegeben haben. Und danach, nach diesem Spiel, hat man auch gemerkt, von dieser Niederlage konnte die Mannschaft sich irgendwie nicht mehr erholen. Und dann kam ja auch noch dieses Sandhausen-Spiel, glaube ich, zustande zu Hause, wo uns eigentlich auch ein Punkt hätte gereicht, wo wir dann...
für die Relegation, ja.
Und dann hätten wir, glaube ich, sogar gegen Werder gespielt in der Relegation.
Genau.
Und,
vielleicht bist du ganz froh, dass es nicht dazu gekommen ist im Nachhinein.
Nee, froh nicht.
Also zumindest ein anderer Gegner wäre vielleicht lieber gewesen.
Wäre ein cooles Spiel gewesen, auf jeden Fall. Aber... nein, aber was ich damit sagen will, es gab schon so Momente, die als Fußballer schon sehr schwer waren jetzt hier. Mhm. Weil, wie gesagt, ein Punkt hätte uns damals auch noch zu Hause gegen Sandhausen gereicht und da haben dann, glaube ich, 5-1 verloren.
Ja.
Weil die Mannschaft einfach sich davon nicht mehr erholt hat. Mhm. Und
ja. Trotzdem gab es auch sehr viele schöne emotionale Momente für dich, gerade im Volksparkstadion. Ich erinnere mich so gerade dieses 3-2 damals gegen Schalke, dein Tor, dein Siegtor. War das so der größte emotionale Moment? Was würdest du sagen?
Ja, kann man schon.
Im
positiven Sinne. ja, doch. War auf jeden Fall eines oder vielleicht sogar das Highlight für mich, ja, gegen Schalke, weil es war ja auch damals noch eine wichtige Phase, ne? Es war ja, ging ja auch schon gegen Abstieg und wir wussten natürlich, dass wir unbedingt 3 Punkte zu Hause haben müssen.
Ja.
Und war dann, ich glaube, wir lagen auch relativ schnell gegen Schalke auch zurück und kamen dann wieder zurück ins Spiel und dann mit meinem Tor dann. Was ja auch nicht so schlecht war.
Ja. Dazu haben wir gleich eine Nachfrage von einem Spieler, der damals mit dir zusammen hinter dir in die Kurve gerutscht ist und der jetzt auch am Wochenende eine besondere Rolle einnehmen wird im Volksparkstadion. Ja, hören wir mal, was er zu sagen hat.
Hunter, mein Bester. Hier ist Fiete. Ich hoffe, dir geht's gut. Wurde gerade dazu bewegt, mal meine liebste Erinnerung mit dir nochmal neu aufzurollen. Und da ist mir direkt dein Hammer damals gegen Schalke eingefallen. Für mich war das damals ein sehr, sehr geiles Tor erstmal und auch ein großer Moment der Hoffnung damals, was den Klassenerhalt anging. Also ich erinnere mich, wie wir da in die Kurve gerutscht sind auf den Knien. Bis heute einer meiner Lieblingsmomente beim HSV. Hunter, ich wünschte, ich hätte damals noch nicht so unerfahren gespielt und wäre nicht so unreif gewesen, weil ich glaube, da hätten wir mehr Spaß miteinander gehabt. Also du hättest mich auch gerne noch ein bisschen reifen lassen können, mir ein bisschen erzählen können, wie man als erwachsener Spieler spielt, so, aber das können wir irgendwann nochmal bei einem Kaffee besprechen. Also ich wünsche dir alles Gute, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und besten Gruß aus Kiel.
Ja, am Wochenende wird es nichts mit dem Wiedersehen, da bist du dann noch in München, da kennt Fiete sich ja auch noch ganz gut aus. Mhm. Das Tor gegen Schalke hast du gerade schon angesprochen, so erinnerst du dich noch an diesen jungen Fiete, der auch unglaublich gehypt wurde. Er sagt selbst, er war noch nicht reif genug, wie hast du das erlebt?
Ich glaube, Fietes Zeit beim HSV war von Anfang an, durch diesen Hype, den er hatte, wurde es ihm nicht gerecht. Da kann der Junge eigentlich gar nichts dafür, so wie er gehypt wurde. Man hätte ihn meiner Meinung nach von Vereinsseite viel mehr schützen müssen. Vielleicht auch das ein oder andere Mal gar nicht immer so ins Schaufenster stellen.
Auf dem Platz meinst du dann?
Ja, genau, auf dem Platz. Und die Qualität konnte man natürlich schon erkennen. Aber es war natürlich gepaart, Qualität war da, aber es war noch viel Jugendfußball.
Mhm.
Und um da reinzuwachsen, in der Phase, in der wir uns auch befanden mit dem Verein, war es im Nachhinein betrachtet ungerecht für ihn. Und Er hat natürlich trotzdem immer durchblicken lassen oder durchblitzen lassen, dass da Qualität in ihn steckt. Aber mit der Gesamtsituation, so ein junger Spieler bei so einem Verein, war es letztendlich unglücklich für ihn. Und ich habe ihn ja trotzdem weiter beobachtet. Jetzt ist er jetzt wieder fit und hatte aber davor wieder eine gute Phase, wo es eigentlich so wieder der alte, normale Fiete war. Und ich hoffe natürlich, dass er da jetzt wieder hinkommt. Weil ich glaube, da hat er jetzt in dem letzten halben Jahr oder einem Jahr sich mental auch nochmal verstärkt. Das kann man erkennen, wenn man ihn kennt. Mhm. Und ich finde, ja, da ist er jetzt auf einem guten Weg.
Ist ja auch immer noch jung mit 24.
Ja, ne? Also genau.
Mittelstürmer, die reifen ja wirklich erst dann auch so Ende 20. Manche werden mit 30 erst so ein richtiger Topstürmer dann, wenn dieses Körperliche und die Abgezocktheit dann auch da sind. Er hat gesagt, du hättest ihn vielleicht nochmal ein bisschen mehr führen sollen. Wie war das damals? Du warst ja schon dann auch einer der Führungsspieler in diesem Jahr, als ihr dann abgestiegen seid. Hat man da überhaupt dann so die Zeit und die Energie, dann so einen jungen Spieler auch mal an die Seite zu nehmen?
Ja, das ist ja das, was ich damit sagen will. Eigentlich in der Phase, in der wir uns befanden, hat man eigentlich auch als Verein nicht diese Zeit, da vielleicht den einen oder anderen Spieler dann nochmal dahingehend zu entwickeln oder vielleicht sogar Spielzeit zu geben. Weil, wie gesagt, es geht um Abstieg, da herrscht so viel Druck auch. Und klar gibt es manche Spieler, die du dann, wenn diese jung sind, reinwerfen kannst, die dann so ein bisschen eine Unbekümmertheit mitbringen.
Hat er ja dann auch in den ersten Spielen. Ne?
Genau, hat er in den ersten Spielen, aber dann ist es auch relativ schnell ihn abhanden gekommen, weil natürlich auch jeder davon geredet hat, das ist unser neuer Heilsbringer, unser neuer Stürmer, der schießt uns jetzt.
Der neue Uwe Seeler.
Genau, der hält uns jetzt in der Liga und zerschießt jetzt die Liga.
Mhm.
Wir als Mannschaft haben aber wussten, dass das nicht passieren wird. Also, weil natürlich, wenn er in einer gesunden Mannschaft vielleicht da ein bisschen reingekommen wäre, wäre das vielleicht anders gelaufen.
Mhm.
Also gesunde Mannschaft meine ich jetzt mit, die jetzt nichts mit dem Abstieg zu tun hätte. Aber es war
geringere Drucksituation.
Genau, ne? Wenn wir jetzt irgendwo im Mittelfeld wären, dann wäre es halt nicht so schlimm, wenn er jetzt die eine oder andere Chance verballert. Aber so ist es halt was anderes. Wenn man auch weiß, als junger Spieler, wenn ich jetzt die Chance habe, ich muss ein Tor machen, sonst steigen wir ab. Das ist halt dann nochmal was anderes.
Ja. Du warst ja auch, meine ich, 17, als du bei Werder Bremen damals dann dein Bundesliga-Debüt gegeben hast, auch ein ganz junger Spieler. Wurdest du dann auch auf so eine Bühne gehoben, mit der du dann auch erstmal klarkommen musstest? Oder war da Werder vielleicht auch der etwas bessere Verein, wo man nicht ganz so dann auch im Rampenlicht stand?
Erstmal war ich ja, war das zu einer Zeit, wo es bei Werder natürlich super lief. Also die waren ein Jahr davor, sind sie Deutscher Meister geworden, haben einen Pokal gewonnen und da als junger Spieler erstmal reinzukommen, war erstmal nicht so einfach, weil sie natürlich viele gute Spieler hatten und wie gesagt, gerade Deutscher Meister geworden sind. Aber ich hatte da natürlich auch Spieler um einen rum, die einfach den Druck von dir weggenommen haben. Ob das jetzt so ein Miku war, weiß ich gar nicht.
Diego auch, ne?
Der kam später, glaube ich. Oder
Pizarro war vielleicht noch.
Pizarro, Frings war, glaube ich, auch noch da.
Mhm.
Und das war eine ganz andere Situation. Für mich natürlich viel besser als junger Spieler, da erstmal reinzukommen, reinzuwachsen auch, von den älteren Spielern natürlich auch zu lernen.
Und natürlich mit Thomas Schaaf auch ein Trainer, der schon wusste, wie er mit jungen Spielern umgehen musste. Ne? Und,
Das natürlich auch, ein sehr erfahrener Trainer natürlich. Aber Bremen und Hamburg sind auch nochmal zwei Paar Schuhe, muss man auch mal sagen. Bremen ist da schon sehr ein bisschen ruhiger, geht alles vielleicht auch ein bisschen sachlicher zur Sache. Und HSV ist dann natürlich schon ein bisschen größer vielleicht, ein bisschen mehr Schlagzeilen, ein bisschen mehr Druck immer. Und deswegen ist es für einen jungen Spieler vielleicht auch nicht immer ganz so einfach.
Und ein bisschen mehr Interesse natürlich auch. Ja. Das macht ja auch immer die Traditionsvereine dann aus. Fiete Arp hat sich dann ja letztlich für den Weg entschieden, zu einem Verein zu wechseln, der mit reichlich Führungsspielern ausgestattet ist. Allerdings auch, wo es nicht ganz so ruhig zugeht wie bei Werder Bremen, als er dann nämlich mit 19 zu Bayern München gegangen ist. Wenn du damals schon Spielerberater gewesen wärst, hättest du ihm zu diesem Schritt geraten? Es war ja ein Wechsel, der nicht nur in Fankreisen kontrovers diskutiert wurde, sondern der entsprechend auch für Schlagzeilen dann sorgte.
Schwierig. Also es war ja, er ist ja zu dem Zeitpunkt gewechselt, wo er bei uns ja eigentlich auch kein richtiger Stammspieler war. Und dann zu Bayern München zu gehen, Da muss man jetzt kein Fußballexperte sein, um zu wissen, dass er da nicht viel spielen wird. Auf der anderen Seite steht natürlich, wenn du einmal die Chance hast, zu Bayern München zu gehen, überlegst du dir halt 3-4 Mal, ob du den absagst. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich hätte ihn dahingehend versucht zu überzeugen, dass er 1 oder 2 Jahre noch wartet für seine Entwicklung, weil in dem Alter ist einfach Spielzeit das Wichtigste.
Und war natürlich finanziell auch ein unglaublich gutes Angebot.
Genau,
da muss man dann auch überlegen, lässt man sowas sausen, man weiß nicht, was passiert. Kann eine schwere Verletzung mal immer passieren, ne?
Genau. Also ja, wie du sagst, ne, auf der anderen Seite steht natürlich das finanzielle Angebot, was aber für junge Spieler eigentlich nicht immer ausschlaggebend sein sollte. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach, wenn du ein Angebot hast von Bayern München, das abzulehnen.
Ja, sein Berater war damals der, oder auch heute noch, der 83er HSV-Held Jürgen Milewski. Ich meine, der war auch dein Berater, ne? Damals zu Werder Bremen-Zeiten. Also eigentlich so ein ganz erfahrener Spielerberater, der jetzt nicht auf das schnelle Geld aus ist, ne? So, da war er eigentlich ja dann, oder ist er schon in den Händen auch?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann nur Gutes über Jürgen Milewski sagen. Aber wie gesagt, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, ne? Das eine ist dieses Sportliche. Aber das andere, es wird Fiete sicherlich auch gereizt haben, zu Bayern München zu gehen. Er war sich sicherlich im Klaren, dass er da keine große Rolle spielt, aber
die Trainingsqualität ist natürlich auch hoch.
Du kannst dich natürlich da auch entwickeln. Und wenn du tagtäglich mit diesen Leuten auch zusammen trainierst, dann wirst du automatisch besser. Und bei ihnen hat es nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass er da jetzt wieder hingehend auf einem guten Weg ist, wie ich ihn so die letzten Monate beobachtet habe, dass er da zur alten Stärke jetzt wieder zurückfindet. Gerade, wie ich schon angedeutet habe, macht er für mich mental einen richtig guten Eindruck, so auf dem Platz jetzt. Zwischendurch, so Anfangszeit in Kiel, da hat man sich schon ein bisschen Sorgen gemacht, so wie er aufgetreten ist. Aber jetzt, glaube ich, so das letzte halbe Jahr, wie gesagt, er war jetzt ja ein bisschen verletzt, jetzt ist er wieder fit. Sieht das nach Herrenfußball aus,
ja. Ja, also auch einen ordentlichen Entwicklungsschritt genommen, wie du ihn gerade beschreibst. Er kehrt jetzt ins Volksparkstadion zurück am Wochenende. Was erwartest du für ein Spiel? Es ist für den HSV ja die letzte Chance, zumindest noch einen der direkten Aufstiegsplätze zu erreichen. Und eigentlich braucht man auch einen Sieg selbst für die Relegation.
Ja. Weiß nicht, wie viele Spiele sind es noch? 5, 6?
5 Spiele, ja.
Also eigentlich
4 Punkte Rückstand gefühlt. Es sind zwar 3, aber es ist deutlich schlechtere Torverhältnis gegenüber Düsseldorf.
Ja, also eigentlich muss HSV jedes Spiel gewinnen jetzt. Müssen wir uns nichts vormachen. Und um das alles nochmal spannend zu machen, klar, müssen sie jetzt zu Hause Kiel schlagen. Und dann glaube ich auch, dass das alles vielleicht nochmal ein bisschen offener wird, weil also klar, Kiel macht's überragend die Saison. Also sind jetzt Erster, aber trotzdem bin ich noch der Meinung, dass die auch noch nicht durch sind, weil als Mannschaft treten sie natürlich gut auf, aber wenn man so jetzt die individuelle Qualität nimmt, ist jetzt Kiel für mich jetzt nicht unter den Top 3, muss man auch sagen. Sie machen das als Mannschaft sehr gut, stehen auch, wenn man jetzt nach so vielen Spieltagen da oben steht, dann steht man natürlich zurecht, keine Frage, aber ich glaube, dass die da jetzt auch noch nicht durch sind und dass die da auch nochmal den einen oder anderen Dämpfer erleben können. Ja. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie sie jetzt hier aus dem Volkspark rauskommen.
Wir haben uns im Winter schon mal unterhalten, da stand Kiel auch, glaube ich, ganz oben an der Tabellenspitze. Da hast du prognostiziert, dass du nicht glaubst, dass die auch bis zum Ende da oben stehen. Wenn man jetzt so guckt, sind viele Ex-Hamburger da, Luis Holtby, Finn Porat, Dirk Bremser als Co-Trainer, du kennst sie alle noch, Alexander Hahn, der Videoanalyst und Co-Trainer, Carsten Wehmann jetzt als Ex-HSV-Profi auf der Geschäftsstelle als Manager. Sind das vielleicht so die Hamburger mit ihrer Erfahrung, die das jetzt ausmachen? Oder wie erklärst du dir diesen Erfolg von Kiel?
Ich glaube, Kiel als ganzer Verein hat da jetzt, glaube ich, wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet. Wie ich gerade jetzt schon angedeutet habe, sie haben jetzt nicht den oder jetzt die 2, 3 Spieler, die jetzt oben drüber stehen, wo man sagt, ey, überragend in der Liga, die gehören zu den besten 2, 3, 4 Spielern. Aber als Mannschaft, wie sie auftreten mit dem Trainer, mit dem Trainerteam, kann man da einen ganz klaren Plan erkennen. Und ich glaube, man muss, wenn man als Gegner gegen sie spielt, ist es unangenehm, weil man muss da sehr viel Geduld mitbringen, kann nicht da auf Teufel komm raus das erzwingen. Aber ja, wie gesagt, sie treten kompakt als Mannschaft und das ist, glaube ich, ihre größte Stärke. Und ja, davon profitieren sie jetzt einfach.
Henrik hat gerade Luis Holtby schon erwähnt. Mit ihm hast du selber beim HSV 4 Jahre lang zusammengespielt. Er lebt gerade so ein bisschen den zweiten Frühling nochmal. Hättest du ihm das zugetraut, nochmal diese Leistungsexplosion im Herbst seiner Karriere? Er gehört ja auch trotz seiner 33 Jahre noch immer zu den 10 laufstärksten Spielern der Liga. Das würde dich wahrscheinlich nicht überraschen, weil du ihn auch jeden Tag im Training nur so um dich herum hast rennen sehen. Ja, aber hättest du ihm das nochmal zugetraut?
Ja, natürlich. Also diese Altersdiskussion, das gibt's ja irgendwie gefühlt immer nur in Deutschland. Also
in Kroatien nicht, mit Luka Modric zum Beispiel.
Italien.
Ja, also es gibt ja viele Beispiele. Ich finde die Diskussion ungerecht eigentlich, weil wenn man sich die Daten anguckt, jetzt nicht nur Luis, gibt's sicherlich den einen oder anderen auch noch, ist es einfach nicht zutreffend. Wenn man jetzt auch Luis jetzt sieht, gut, das hat er auch schon zu seiner HSV-Zeit gemacht, war immer gehörte zu den Top 3 von den Laufwerten. Und mit dem Alter brauchst du vielleicht 2-3 Tage oder 1-2 Tage länger zum Regenerieren, aber wirst vielleicht auch die ein oder Millisekunde langsamer auf dem 30-Meter-Sprint. Aber es kommt da auch immer ein bisschen auf die Position an. Und wenn du im inneren Mittelfeld spielst, so wie Luis, hast du halt auch nicht diese Sprints über 30, 40 Meter, wo du da vielleicht mal an dein Maximaltempo kommst. Und von daher finde ich diese ganze Diskussion immer mit dem Alter und den Laufleistungen oder Laufdaten immer ein bisschen ungerecht. Mhm. Weil am Ende zählt eigentlich das, was auf dem Platz ist. Und Luis spielt eine Top-Saison. Und da ist es mir eigentlich... Oder war es mir eigentlich immer egal, ob da jetzt einer 16 ist oder ob da eine 37 ist. Wenn derjenige besser spielt oder ein besserer Spieler ist, soll derjenige auch spielen.
Mhm. 2018, als ihr abgestiegen seid, da ja gerade Luis nochmal eine ganz starke Endphase gehabt, hat dann genau wie du seinen Vertrag verlängert. Ihr wart dann so ein bisschen die beiden Führungsspieler nach dem Abstieg. Dann gab es eine unglaubliche Euphorie mit Christian Titz. Dann ging es zum ersten Heimspiel der Zweitliga-Geschichte, das war auch Holstein Kiel. Ja, Luis Holtby war dabei, du warst dabei und ich war diese Woche in Kiel, habe mich auch mit Luis Holtby unterhalten und auch dann natürlich nochmal auf dieses Spiel angesprochen. Mal gucken, was er sagt.
Die ersten 20 Minuten, die waren gut für uns damals, aber dann war Holstein Kiel stark und hat 3-0 gewonnen und da war er erstmal herzlich willkommen in der zweiten Liga.
Wiederholung erwünscht.
Aus meiner Sicht auf jeden Fall, das würde ich sofort unterschreiben, aber die müssen bei uns in den Augen sehen, dass da eine Mannschaft ist, die mehr als will. Die mehr als will, die mehr als 3 Punkte will.
Ja, Luis Holtby, der brennt auf jeden Fall. Das merkt man dann auch im Training in Kiel, das ich mir dann mal angeschaut habe. Und erinnert sich natürlich an dieses Spiel, du wahrscheinlich auch. Wie hast du das erlebt damals, diesen unglaublichen Hype um die zweite Liga dann ja auch? Alle dachten, jetzt kommt ein Neustart mit einer jungen Mannschaft, mit Christian Titz, diesem attraktiven Fußball. Und dann stand es 0-3, herzlich willkommen in der zweiten Liga.
Ich habe es von der Tribüne, glaube ich, sogar erlebt. Ich stand gar nicht auf dem Platz, ich glaube, ich war verletzt.
Ich habe mich
in der Vorbereitung verletzt, leider.
Ja, stimmt. Du kamst dann, glaube ich, erst 1-2 Wochen später.
Genau. War natürlich... ein großer Dämpfer damals für uns. Wie gesagt, hast du ja gerade gesagt, viel Euphorie gewesen. Erste Mal zweite Liga dann natürlich auch. Und Eröffnungsspiel wussten natürlich auch nicht. Zweite Liga, kommen die Fans noch? Aber wie man bis heute weiß, liegt es daran auf keinen Fall. Das Stadion damals war natürlich auch ausverkauft im Eröffnungsspiel. Aber war schon ein Dämpfer dann irgendwie. Ne? 3-0 gegen Kiel als HSV, erstes Spiel. Und da... hat man natürlich schon gedacht, haben wir uns anders vorgestellt.
Hätte natürlich auch anders laufen können. Luis hat es angesprochen, ich glaube die ersten 20 Minuten super dominant, viele große Torchancen nicht gemacht und dann wurde Kiel immer stärker mit Tim Walter damals als Trainer und hat dann in der zweiten Halbzeit das Ding auf seine Seite gezogen. Ihr habt dann noch ein paar Mal auch gegen Kiel gespielt in der zweiten Liga und zu Hause hat der HSV bis heute gegen Kiel nicht gewonnen. Wie erklärst du dir das? Es waren ja auch einige Spiele dabei, die ganz knapp waren, dieses 3-3, wo glaube ich Lee in der Nachspielzeit noch den Ball über die Linie murmelt. tut sich vielleicht Kiel einfach als Underdog immer leichter, wenn sie hier nach Hamburg kommen. Ja, keiner erwartet von ihnen was, vom HSV natürlich das Gegenteil.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube jetzt nicht nur für Kiel, ich glaube für alle Mannschaften, die jetzt im Volkspark kommen, ist es ein Riesenspiel. Keiner erwartet irgendwie einen Sieg. HSV hat eine Spielweise gehabt in den letzten Jahren, die den Mannschaften auch entgegenkommt, wo sie da kontern können, gerade hier im Volkspark, wo HSV vielleicht auch das eine oder andere Mal sehr offen ist. Und ja, als Gegner, wenn du gegen den HSV hier im Volkspark spielst, kannst du ja nur gewinnen. Also wenn du dann irgendwie nach in den Bus steigst und hast 2-0 verloren, 3-1 verloren, dann sagt keiner was, aber für die gegnerischen Spieler ist es natürlich auch was Besonderes, hier zu spielen. Ich meine, die sind da vielleicht nochmal extra motiviert, kommen in so ein Stadion, ausverkauftes Haus. Der Druck liegt ganz klar beim Gegner. Die müssen. Mhm. Und für die Mannschaften wie Kiel oder weiß nicht, Elversberg oder Osnabrück.
Gibt es ja sehr, sehr viele aufzählen.
Ja, gibt es eigentlich jede Mannschaft. Gibt es ja absolut nichts zu verlieren. Und so treten sie dann auch auf.
Mhm. Jetzt ist es allerdings ein bisschen anders, ne? Kiel ist Tabellenführer. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen was zu verlieren. Ist Kiel für dich so der Favorit jetzt auch in diesem Spiel als Tabellenführer mit, ich glaube, sogar 8 Punkten Vorsprung auf den HSV?
Nein. Für mich ist trotzdem HSV Favorit. Gerade hier zu Hause. Ich wünsche mir eigentlich, dass da vielleicht so ein bisschen Baumgart-Fußball jetzt rauskommt am Sonntag. Wenn ich ehrlich bin, vermisse ich den noch.
Nicht nur du, Steffen Baumgart selbst auch.
Ja, okay, ist das so. Ja gut, dann erzähle ich ja keinen Quatsch. also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da schon ein bisschen mehr erhofft, gerade so was diese Heimspiele angeht. Mit dem ersten Spiel so in Elversberg habe ich eigentlich erwartet, dass die da ein Feuerwerk abbrennen, Nonstop-Pressing spielen. Und dann habe ich das Spiel gesehen und dann war das Spiel zu Ende, haben sie, glaube ich, zwar damals 1-0 gewonnen, aber irgendwie war es enttäuschend, so von der Herangehensweise zu Hause gegen Elversberg. Und das hat sich leider bis jetzt so ein bisschen durchgezogen, ne? Wenn ich ehrlich bin. Eigentlich habe ich erwartet, wie gesagt, dass sie gerade in den Heimspielen auch von Anfang an so einen Powerfußball bringen, den Gegner nicht in Ruhe lassen, ihn hinten reindrücken. Und das ist leider noch nicht passiert. Aber vielleicht haben sie sich das jetzt für Kiel aufgehoben.
Ja, die Mannschaft tut sich bisher schwer, dann auch wirklich diesen Turnaround zu schaffen zwischen dem Ballbesitzfußball von Tim Walter und jetzt eben eigentlich eher dem passiven Ballbesitzfußball unter Baumgart, der eher auf Pressing und hohes Anlaufen ausgelegt ist. Vielleicht bräuchte Baumgart mehr Spieler wie Luis Holtby, die wie ein Duracell-Hase dann über den Platz laufen. Deswegen ist wahrscheinlich Ansi Suhun auch gerade recht hoch im Kurs unter Baumgart. Du hast gerade schon sehr wertschätzende Worte über Holtby verloren. Denkst du, dass er besonders motiviert sein wird jetzt am Wochenende? Gerade weil sein Abgang in Hamburg ja auch recht unrühmlich verlief. Er ist dann auch suspendiert worden, weil er nicht mit nach mit zur Auswärtsfahrt zum Union. Spiel nach Union Berlin reisen wollte, weil ihm dort ein Platz auf der Bank gedroht hätte. Dann ist er auch dadurch natürlich bei den Fans in Ungnade gefallen, weil er nicht als Teamplayer galt. Denkst du, dass er dann auch nochmal den Hamburgern auch zeigen will hier, das wurde meiner Rolle damals nicht gerecht und ich will jetzt auch nochmal zeigen, was für Qualitäten ich habe?
Es ist generell, glaube ich, für jeden Spieler, der mal beim HSV gespielt hat, was Besonderes hier zurückzukehren. Abgesehen jetzt von der Geschichte von Luis, die damals passiert ist. Wäre das jetzt auch für Luis ohne diese Geschichte wieder was Besonderes oder ist was Besonderes? Ich glaube, die Geschichte hat er jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Die beschäftigt ihn wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so sehr, weil es jetzt auch schon ein paar Jahre zurück ist. Der Abgang von ihm damals war sicherlich ein bisschen unglücklich, keine Frage. Er hatte auch eine lange Zeit hier gehabt und was man ihm natürlich nicht vorwerfen kann, es war immer sein Einsatz, den er natürlich auch für den Verein gegeben hat. Und ich glaube, da insgesamt mit dieser Entscheidung damals, die er für sich getroffen hat, hat er sich natürlich keinen Gefallen getan, aber es ist war eine Kurzschlussreaktion. Ich habe das, oder wir als Mannschaft haben das direkt mitbekommen. Und ich damals als Kapitän habe das versucht, natürlich noch ein bisschen
zu moderieren
mit dem Trainer. Bin dann auch noch mal direkt zum Trainer reingegangen und hab ihn versucht zu überzeugen, darüber hinwegzusehen und ihn trotzdem mitzunehmen, weil Luis auch wie gesagt, auf dem Platz hat er das so entschieden, direkt nach dem Training. Und in der Kabine hat er das schon wieder bereut. Und wer Luis kennt, weiß, dass er natürlich sehr emotional ist. Und da sind ihn einfach kurz die Sicherung durchgebrannt und hat es dann, wie gesagt, keine 10 Minuten später schon wieder bereut. Und ja, aber Hannes Wolf war damals ja nicht zu überzeugen, weil er hat es da schon auf dem Platz so entschieden und, glaube ich, auch schon so kommuniziert.
Wollte dann auch Stärke zeigen,
genau,
wahrscheinlich.
Genau, und wollte dann auch davon nicht mehr abrücken. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen sehr unglücklich gelaufen, weil wir damals auch Luis gebraucht hätten. Weil ich kann mich erinnern, in Union habe ich damals schon nach 10-12 Minuten ein Faserriss gehabt.
Wow. Und er hat auch weitergespielt.
Und ich hatte ja damals auch noch eine richtig gute Chance zum 1-0. Und das war aber schon, da hatte ich schon den Faserriss hinten. Und es sind immer so Sachen, die natürlich trotzdem immer im Kopf bleiben, weil dann denkt man natürlich, wenn ich den Faserriss nicht hätte, wäre es wahrscheinlich das 1-0 und wäre es wahrscheinlich alles auch ein bisschen anders gelaufen. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, ja, Luis wäre natürlich dann der erste Ersatz dann gewesen. Wäre dann wahrscheinlich für mich dann direkt reingekommen. So hatten wir eigentlich gar keinen mehr auf der Bank. Und ich habe dann versucht, irgendwie, solange es geht, da durchzuziehen, aber habe natürlich die ganze Zeit gemerkt, das geht nicht eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, man wird da, glaube ich, Luis nicht gerecht, wenn man das jetzt alles seine ganzen Jahre auf diese eine Sache
reduziert,
genau, und dafür war er einfach viel zu lange hier, viel zu viele Jahre hier und
ja. Du hast gerade den Faserriss angesprochen, ich glaube, das war gar nicht bekannt damals. Du hattest in der Rückrunde aber einige Faserrisse, es fing schon an in der Winterpause, dann glaube ich im Derby gegen St. Pauli nach dem Freistoß hast du dich verletzt, dann kamst du wieder, dann nochmal ein Faserriss. Steffen Baumgart hat da so ein Prinzip, der sagt eigentlich, ich lasse die Spieler erstmal komplett auskurieren, die müssen mindestens 1 bis 2 Wochen voll trainieren, bevor ich sie wieder einsetze, um sie dann halt auch langfristig zu haben. Hätte der HSV vielleicht damals auch so handeln sollen und dich etwas länger, dir noch etwas mehr Zeit geben können? Oder warst du es selbst, der dann auch unbedingt schnell auch wieder auf den Platz wollte?
Ja, war schon ich selber auch, der das immer versucht hat. Weil ich natürlich mir war die Situation natürlich bewusst, ne, in der wir uns befinden. Und ich war dann auch so ein Spieler, der, also wenn es gar nicht ging, dann ging es halt nicht. Aber wenn ich Schmerzen hatte und das irgendwie wegdrücken konnte oder damit irgendwie noch halbwegs spielen konnte, dann habe ich natürlich damit weitergespielt, solange es halt nicht mehr ging. Und also zu den Faserrissen, es war ja auch ein bisschen verzwickt irgendwie alles. Also es war so alles ein bisschen so an der Sehne, an der Faszie immer, sodass es also ein bisschen schwierig war, das immer richtig zu diagnostizieren und wie lange es ausfällt oder wie lange ich ausfalle. Und es war dann auch teilweise so, dass ich dann schon 2 Wochen im Training war und dann gespielt habe und dann ist es trotzdem wieder aufgetreten. Also es war dann auch für, muss ich auch sagen, im Nachhinein wahrscheinlich für die Ärzte auch nicht so einfach, das immer ja zu moderieren oder was jetzt das Richtige ist. Und wie gesagt, ich war dann auch immer ein Spieler, der dann auch mal zum Arzt gesagt hat, ja, es geht, obwohl ich vielleicht noch ein bisschen was gemerkt habe. Ja. Also wie gesagt, ich trage da sicherlich auch eine Mitschuld. Aber weil es auch einfach ein schlechter Zeitpunkt war, um mir zu sagen, ey, ich muss jetzt eigentlich mal 4, 5, 6 Wochen mal raus. Das sind dann mal schnell 6, 7, 8 Spiele. Und zu dem Zeitpunkt war es jetzt auch so, dass wir jetzt auch oder ich jetzt auch schon eine tragende Säule war jetzt in der Mannschaft und da jetzt ja vielleicht nicht auch den gleichwertigen Ersatz da war.
Ja, Hannes Wolf hat das auch immer wieder betont, also das war einer der Gründe, warum ich es nicht geschafft habe, dass du dann in der Rückrunde auch sehr, sehr oft schmerzhaft vermisst wurdest. Steffen Baumgart habe ich gerade schon angesprochen, der hat da ein ganz klares Prinzip. Letzte Woche zum Beispiel Van der Bremt hat die ganze Woche trainiert, ist dann gar nicht zum Einsatz gekommen. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, zum Spieler das zu erklären, oder? Wenn er meint, ich bin fit und der Trainer sagt aber, nee, du bist noch nicht fit.
Nee, das ist überhaupt nicht einfach zu erklären, weil ein Spieler sieht das ja auch immer ein bisschen anders. Ne? Man muss das auch, glaube ich, ein bisschen abwägen, in was für einer Phase man ist in der Saison. Wenn man jetzt, wie jetzt der HSV gegen Ende ist, dann glaube ich schon, wenn ein Spieler, keine Ahnung, 2, 3 Wochen ausfällt und dann eine Woche, 10 Tage wieder trainiert, dass er dann schon spielfit ist. Weil dafür ist diese Saison jetzt einfach schon auch zu lange. Und da braucht man auch nicht mehr eine Reha machen von 2-3 Wochen, um hundertprozentig fit zu sein. Weil, wie gesagt, die Saison geht schon sehr lange. Und ich bin eigentlich auch ein Freund davon, natürlich, weil du es gerade ansprichst jetzt mit dem Rechtsverteidiger, auch die Spieler dort spielen zu lassen, die die Position auch spielen können oder das sie ihr Leben lang gemacht haben.
Mhm. Und, also nicht unbedingt Ludovic Reis gegen den Ball da hinten rechts aufstellen.
Genau, weil wenn du die Spieler dafür im Kader hast, es gibt ja auch noch Moritz Heyer.
Mikkel Bronsis, junger Außenverteidiger.
Auch wenn es natürlich schwer ist, dann im Mittelfeld eine Entscheidung zu treffen, aber ich meine, dafür sind die Mittelfeldspieler da. Es können nur 3 spielen in dem System, wie sie spielen. Also ich bin kein Fan davon, da jetzt einen Mittelfeldspieler nach hinten rechts zu ziehen. Auch wenn er das jetzt ordentlich gemacht hat, aber
Man könnte es auch besser machen, ne?
Man könnte es auch besser machen, auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt, dass Steffen Baumgart sich schwer tut, von Emanuel Ferrei, Laszlo Benes und Ludovic Reis einen der 3 spielstarken, dann Sechser dann oder Zentralmittelfeldspieler auch auf die Bank zu setzen. Dadurch versucht er immer wieder Lösungen zu finden. Mhm. Benes musste auch schon mal auf Linksaußen ran zum Beispiel. Du hast schon gerade gesagt, dass du eigentlich enttäuscht bist über die bisherige Spielweise des HSV unter Steffen Baumgart. Woran liegt es denn aus deiner Sicht? Fehlt ihm möglicherweise das Spielermaterial für seinen laufintensiven Pressing-Fußball? Oder ist er vielleicht auch zu spät verpflichtet worden? Hätte er eine Vorbereitung gebraucht, um dann eben auch gerade diesen radikalen Wechsel in der Spielweise auch entsprechend vorzubereiten? Oder ja, woran liegt es aus deiner Sicht? Trifft er die falsche Entscheidung?
Puh, hast du mir jetzt aber viele Fragen gestellt.
Woran liegt es?
Ein paar Optionen für die Antwort schon mal vorgegeben.
Ich weiß nicht, ob er das falsche Spielermaterial hat für seinen Fußball. Das glaube ich eher nicht, dass er das hat, weil sonst wäre er, glaube ich, auch nicht gekommen. Ich glaube, dass er sich schon bewusst ist, was er für ein Spieler oder was er für ein Spielermaterial hat, wenn er hierher kommt. Und das dann auch einschätzen wird für sich, kann ich damit arbeiten. Gibt es das am Ende wieder, wofür ich stehe als Trainer? Und darüber wird er sich sicherlich Gedanken gemacht haben. Ob er zu spät gekommen ist, für mich ganz klar ja. Ich hätte den Trainer wahrscheinlich schon spätestens nach der Hinrunde ausgetauscht.
Der Aufsichtsrat auch.
Ja. aber ja gut, es wurde so entschieden. Und jetzt ist es halt so, jetzt hat er natürlich die Mannschaft übernommen. Sie haben jetzt 2 Jahre, glaube ich, unter Walter oder zweieinhalb?
Zweieinhalb.
Zweieinhalb Jahre den Walter-Fußball gespielt. Der dann natürlich auch vielleicht nochmal ein bisschen speziell ist und der den einen oder anderen vielleicht jetzt noch so ein bisschen nachhängt. Ob man da jetzt Fan von ist, von dem Fußball, sei ja mal dahingestellt, aber ich glaube, dass das ab und zu schon noch erkennbar ist, so ein paar Muster von dem Fußball von Tim Walter und
gerade dieses Andribbeln mit dem Ball, der Innenverteidiger findet gerade, wenn Sebastian Schonlau im Ball besitzt ist, auch Guillermo Ramos setzt es auch immer noch um. Das will ja Steffen Baumgart eigentlich gerade nicht sehen, das findet immer noch statt.
Also dieses Andribbeln finde ich ja jetzt zum Beispiel gar nicht, finde ich ja eigentlich gut für einen Innenverteidiger. Ich jetzt gerade als Mittelfeldspieler finde das gut. Was mich halt immer gestört hat, wenn das Spiel losgegangen ist, wenn da nach 1 Minute oder 2 Minuten der Innenverteidiger irgendwie auf links außen oder im Sturm auftaucht. Oder teilweise auch, wenn sie geführt haben in der 80. Minute, dass irgendwie ein Innenverteidiger dann als Flügelstürmer auftaucht. Ich finde, das eine ist, wie man ein Spiel machen will, aber das andere ist dann auch so ein bisschen, wie soll ich das erklären? Ein bisschen den Kopf einfach einschalten, wenn 5 oder 10 Minuten noch zu spielen sind und du führst 1-0, dann habe ich meiner Meinung nach als Innenverteidiger auch nichts mehr vorne verloren. Dann gilt es eigentlich nur noch darum, hinten das Tor zu verteidigen und wenn irgendwie noch ein Tor vorne fallen sollte, dann machen das die Leute, die auf der Position sind. Und das muss ich sagen, das hat mich irgendwie immer ein bisschen gestört, dieses teilweise ohne Kopf ein Spiel angehen. Ja,
das hat Steffen Baumgart auch gesagt, als er kam, da hat er ein Problem mit, wenn der Innenverteidiger links vorne auftaucht. Also da hat er sehr klarere und auch klassischere Prinzipien. Ich erinnere mich, 2019 habt ihr am vorletzten Spieltag in Paderborn gespielt. Ich glaube, 1-4 verloren. Das war dann quasi die endgültige Entscheidung um den Aufstieg. Und du hast dich damals sehr positiv über Steffen Baumgart geäußert. Hast gesagt, das ist ein Trainer, der setzt voll auf Offensivfußball, konsequent. Hättest du gern mal unter ihm selbst gespielt auch?
Weiß ich gar nicht, ja.
Oder ist dir das damals einfach positiv aufgefallen, wie er damals Paderborn?
Ja, also ich mag ja, wie er ist, Steffen Baumgart. Und ich mag auch diese Leidenschaft, die er hat und damals auch diesen Fußball, den er gespielt hat mit Paderborn, diesen Powerfußball. Und da war ich damals auch schon sehr angetan. Und ich glaube auch, ja, wenn du mich jetzt so fragst, glaube ich schon, dass das viel ausmacht, auch für einen Spieler, wenn du da jemand an der Seitenlinie hast, der voll mitgeht, wo du als Spieler dann auch ja dein Leben für so einen Trainer auf den Platz lässt, ne? Jetzt mal überspitzt gesagt. Und klar, also wenn du mich jetzt so fragst, ich denke schon, dass ich mit ihm gut klargekommen wäre, ja.
So ein Typ braucht der HSV natürlich jetzt auch in den letzten 5 Spielen, der nochmal so richtig Energie reinbringt. Glaubst du, dass der HSV es noch schaffen kann, jetzt auch mit diesen Spielen gegen Kiel, gegen St. Pauli zu Hause nochmal, dass da nochmal eine Dynamik entstehen kann?
Also der Trend zeigt eigentlich klar nach unten, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, dass wenn sie es wirklich, sagen wir mal, auf Platz 2 schaffen wollen, müssen sie jedes Spiel gewinnen. Auf Platz 3 ist es jetzt, weiß nicht, 3 Punkte, glaube ich, ein Spiel. Ne?
Mhm. Gefühlt 4 aufgrund des schlechteren Torverhältnisses.
Ja. Also Platz 3 ist jetzt nicht in weiter Ferne. Da sehe ich jetzt Düsseldorf jetzt auch nicht so stabil, dass ich da jetzt sehe, dass sie jetzt auch jedes Spiel gewinnen. Wie gesagt, viel mehr Sorgen bereitet eigentlich der eigene Trend von der Mannschaft. Und der ist ja jetzt in den letzten 4, 5, 6 Spielen nicht so, dass man sagt, hey, die Mannschaft ist da, die kommen jetzt, die werden jetzt einen Sieg nacheinander einfahren. Es ist ja eher so, dass man so ein bisschen Sorgen hat, dass sie die Spiele vergeigen.
Mhm. Es wird auf jeden Fall ein super emotionales Spiel, eine sehr spannende Partie jetzt dann am Sonnabend live auf Sky und auf Sport 1. Experte bei Sport 1 wird dein ehemaliger Kollege Martin Hanig sein. Du hast mit ihm bei Werder und beim HSV zusammen gespielt. Wenn man dich so reden hört, du analysierst ja auch sehr, sehr treffend, auch mit einer klaren Meinung. Ist das so eine Tätigkeit, die dich auch reizen würde, mal als TV-Experte?
Habe ich mir ehrlicherweise noch gar keine Gedanken darüber gemacht, ob mich das jetzt auch reizen würde oder nicht. Kann ich gar nicht jetzt hundertprozentig beantworten. Wie gesagt, ich gucke natürlich da oder die Spiele, wo ich vielleicht auch eine Verbindung zu habe. Ich habe jetzt nur 3 Vereine gehabt, das ist für einen Fußballer, glaube ich, relativ wenig. Ich gucke natürlich da schon auf HSV, Werder und ab und zu natürlich auch auf Wolfsburg. Analysiere die für mich dann, ohne da jetzt irgendwie groß an die Öffentlichkeit meine Meinung zu geben, weil das machen, glaube ich, schon genügend Leute. Da muss ich nicht auch noch meinen Senf zu geben. Und da halte ich mich eher ein bisschen zurück oder dann im Freundeskreis eher.
Ja, vielleicht kommt ja das ein oder andere Angebot noch rein nach diesem Podcast, dass du dann auch im TV mal deine Meinung äußern kannst. Du hast dich aktuell für eine andere berufliche Richtung entschieden und dazu haben wir auch eine Frage von Martin Hanig.
Aaron, mein Junge, ich grüße dich. Hanno Hanig is calling. Aaron, was mich wirklich brennend interessiert, du hast ja auch deine Karriere logischerweise beendet und bist ja jetzt unter die Spielerberater gegangen. In der Szene selbst tuschelt man ja schon, er ist das neue Diamantenauge, der neue Höhnerbach der Neuzeit. Und was ich natürlich wissen möchte, wie lässt du deine Erfahrungen einfließen? Worauf achtest du besonders? Und was denkst du, ist heute anders als damals vielleicht bei uns? Ganz viele Fragen, damit ihr auch was zu reden habt. Schöne Grüße.
Ja, Martin Hanig redet sehr viel im Moment, hat auch einen eigenen Podcast mit Max Kruse zusammen.
Hast du vielleicht schon mal reingehört,
ja. Ja, auch sehr unterhaltsam. Viele schöne Anekdoten aus der damaligen Zeit. Ich frage mich, wer ist Höhnerbach? War das das Diamantenauge von Werder Bremen
damals? Matthias Höhnerbach war damals ein Co-Trainer von Thomas Schaaf, ja.
Ah, okay. Ja. Und hat euch entdeckt alle, oder?
Nee, uns glaube ich nicht. Ich weiß, nee,
uns. Aber hatte ein gutes Auge offenbar.
Nein.
Also okay. Eher als Scherz gemeint vielleicht.
Ne? Ich glaube, der Martin meint es eher als Scherz.
Okay.
Also so wie ich ihn kenne, meint es eher als Scherz, ja.
Okay. Ja, auf jeden Fall hat er es schon angesprochen, du bist jetzt seit etwas mehr als einem Jahr als Spielerberater tätig. Blickst natürlich dann auch mit einem etwas anderen Auge auch auf die Spiele oder auf den Fußball. Was sagst du zu seinen ganzen Fragen?
Also um das mal oder das mal ein bisschen zu erklären, jetzt ungefähr seit einem Jahr habe ich meine eigene Agentur, habe darum mein Team aufgestellt, was natürlich auch ein bisschen gedauert hat, da so die richtigen Leute zu finden. Gerade so in der Branche ist es nicht immer ganz so einfach. Ich glaube, jeder, der sich damit so ein bisschen beschäftigt, weiß natürlich auch, dass die Branche jetzt auch nicht gerade den besten Ruf genießt, teilweise auch völlig zu Recht. Und mir war es einfach wichtig, ich wollte im Fußball bleiben. Ich hatte ja damals, wie ihr wisst, auch noch einen Anschlussvertrag beim HSV. Aber in mir war immer irgendwie, ich will was alleine auf die Beine stellen, jetzt nicht wieder im Verein arbeiten, wo mir gesagt wird, dann und dann musst du da sein und dann kannst du wieder gehen. Wollte aber trotzdem im Fußball bleiben und dann gibt's halt auch, wenn man ehrlich ist, gibt's dann auch nicht mehr so viel, wenn du jetzt nicht im Verein arbeitest. Und mir war aber relativ schnell klar, dass ich jetzt nicht in irgendeine Agentur reingehen will und da anfangen will, sondern versuche mein eigenes Ding zu machen. Und wie gesagt, da habe ich jetzt seit einem guten Jahr mein Team aufgestellt und haben uns mehr spezialisiert auf junge Nachwuchsspieler, um einfach auch meine Erfahrung weiterzugeben, weil ich habe das ja auch alles selber miterlebt, bin damals mit 14 ins Internat gekommen und habe auch alles durchlebt, was da gefragt ist, bis dann Erste Liga, Champions League, Nationalmannschaft, also eigentlich so der komplette Werdegang, und will dann natürlich mit meiner Erfahrung den Jungs weiterhelfen und bin jetzt eigentlich jedes Wochenende auf irgendwelchen Jugendspielen oder Jugendplätzen unterwegs, hauptsächlich natürlich hier in Norddeutschland, und macht mir richtig viel Spaß. Macht mir im Moment auch mehr Spaß, als jetzt irgendwo ins Stadion zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Und
am Wochenende bist du in München, das hat aber wahrscheinlich dann nicht mit
doch,
deiner
neuen.
Schaust du dir auch mal ein Spielchen.
Ja, genau. Ja.
Okay.
Spannend, ja. Wir wollen natürlich gleich auch nochmal auf den Anschlussvertrag zurückkommen, den du gerade schon angesprochen hast beim HSV, bleiben aber vorerst noch bei deiner Beraterrolle. Du hast ja auch Scouts in deinem Team, das du gerade beschrieben hast. Wie sieht dann aber trotzdem deine Rolle aus, wenn du dir jetzt die Spiele anschaust? Du übernimmst dann ja auch eine Scouting-Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache eigentlich alles. Also ich scoute auch, habe Kontakt zu den Spielern. Die Spieler, die wir haben, betreue ich auch. Bin da im Austausch mit den Spielern, mit den Eltern. Das war mir auch von Anfang an wichtig. Ich will jetzt nicht nur irgendwo meinen Namen geben, hier, das ist die Agentur von mir, sondern will auch mit den Spielern Kontakt haben, mit den Spielern an einen Tisch sitzen, deren Sorgen oder Probleme natürlich lösen oder denen auch dahingehend weiterhelfen, sich weiterzuentwickeln. Und das war mir von Anfang an wichtig. Also jetzt nicht nur eine Agentur gründen, ich bin irgendwie der Kopf oben drüber, aber kümmere mich dann nur darum, wenn es irgendwie um einen Vertrag geht. Das war relativ schnell klar, dass ich das so nicht machen will. Wie es der ein oder andere natürlich auch macht.
Es hat sich da ja auch sehr viel verändert in dem Bereich im Vergleich zu der Zeit, wo du selbst junger Spieler warst. Wenn man jetzt wahrscheinlich zu einem U15-Spiel geht von Holstein Kiel, da stehen wahrscheinlich auch schon fünf Berater, oder, auf der Tribüne?
Ja, also mindestens. Gerade hier in Hamburg ist es sehr, sehr viel und manchmal ein bisschen schade für die Jungs, weil man hat es ja auch mitgekriegt, der eine oder andere findet dann auch vielleicht mal den falschen Berater, der ist vielleicht nicht immer nur sportlich oder die sportliche Perspektive in den Jungen sieht, sondern vielleicht auch da eher das schnelle Geld. Und ich habe Gott sei Dank die Situation bei mir, dass ich jetzt nicht unbedingt in den nächsten Jahren das schnelle große Geld machen muss. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und so ist auch unsere Herangehensweise als Agentur. Also wir wollen die Spieler dahingehend begleiten, deswegen haben wir uns auch festgelegt, uns erstmal zu spezialisieren auf junge Spieler, deren Weg begleiten, und wenn es der ein oder andere schafft, freut man sich natürlich darüber, hat seinen Teil dazu beigetragen, wenn der Junge dann irgendwann vielleicht sogar im Volkspark spielt.
Jetzt drei deiner Spieler sind ja ukrainische Flüchtlinge, kann man sehen in dem Portfolio, das ihr auflistet. Wie kam es eigentlich dazu?
In meinem Team ist mein bester Freund, der ist Russe, und der spricht die Sprache, das ist schon mal eine Barriere natürlich, und gab darüber über ihn diese Kontakte Wie gesagt, sind ja eine Fülle von Spielern oder von jungen Spielern nach Deutschland gekommen, die dann ja überall untergebracht sind, und er hat sich dann irgendwo Kontakte aufgebaut, und darüber, über ihn ist das dann gekommen, und unser erster Spieler war tatsächlich auch ein Ukrainer, der bei Werder Bremen in der Jugend spielt, und
der neue Viktor Skripnik.
Nee, der hat ein bisschen mehr Technik.
Okay. Ja, auf Technik achtest du mit Sicherheit, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie ist denn so deine langfristige Planung jetzt mit deiner Agentur? Willst du dann irgendwann auch so vor allem im Profigeschäft tätig werden, oder ist deine Herzenssache wirklich dann auch der Nachwuchsfußball und damit willst du langfristig auch den Schwerpunkt legen?
Nein, natürlich wollen wir irgendwann ins Profigeschäft, ganz klar. Es wird ja dann, wenn es der eine oder andere schafft von uns, ist es ja dann schon zwangsläufig so, dass es der Fall sein wird. Aber für den Moment ist es jetzt erstmal so, dass wir jetzt ja viele Spieler betreuen aus NLZs oder drumherum B-Jugendbundesliga, A-Jugendbundesliga, und das ist unser Hauptaugenmerk. Darüber hinaus gibt es natürlich immer für mich jetzt links und rechts da auch Möglichkeiten durch meinen Kontakten oder durch viele Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, die mich dann auch anrufen, ob ich ihnen weiterhelfen kann, weil sie natürlich auch dann wissen, dass ich jetzt in der Branche bin. Das eine schließe ich von dem anderen jetzt nicht aus. Mhm. Auf langer Sicht gesehen ist es natürlich so, dass wir natürlich irgendwann Profis haben wollen, und aber darüber hinaus auch die Jugend dann nicht vernachlässigen werden.
Mhm. Holstein Kiel jetzt hat ja auch eine interessante Jugendarbeit. Mhm. Seit Jahren schon. Hast du da auch schon ein, zwei Talente dir gesichert?
Nein, da haben wir tatsächlich noch keinen. Aber Holstein Kiel hat eine sehr interessante Jugend. Bringen natürlich auch immer viele, viele Jugendspieler hervor. Und gerade jetzt so im Raum Norden ist es für uns natürlich auch sehr interessanter, ja.
Du hättest ja eigentlich auch beim HSV einen Job nach deiner aktiven Karriere übernehmen können. Es gab eine Anschlussvereinbarung an deinen Vertrag. Ist der eigentlich noch gültig? Also diese Anschlussvereinbarung, ist sie noch gültig? Oder was ist daraus eigentlich geworden?
Es war so, dass ich irgendwann, glaube, ja, vor anderthalb, zwei Jahren, mich mit Jonas Beuth getroffen habe und habe ihm meine Absichten erklärt, was ich jetzt vorhabe, und so sind wir jetzt eigentlich erstmal verblieben. Zu Jonas Beuth habe ich eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, und habe ihm das erklärt, dass ich da jetzt erstmal so sozusagen auf eigenen Beinen stehen will, und so sind wir da jetzt verblieben. Also.
Das heißt, es gäbe diese Option noch, solltest du vielleicht dann doch entscheiden, oh Mensch, vielleicht will ich doch lieber im Verein arbeiten in ein paar Jahren, dann könntest du jederzeit beim HSV anklopfen.
Das weiß ich gar nicht.
Muss den Vertrag lesen.
Aber es ist jetzt ja nicht in meinem Kopf. Also ich habe, wie gesagt, ich habe das jetzt angefangen und mache das, wie gesagt, sehr, sehr gerne, und ist jetzt
spielt jetzt keine Rolle bei mir. Vielleicht spielen dann irgendwann deine Jungs, deine Talente im Volksparkstadion. Wir kommen so langsam Richtung Ende unseres Podcasts und kommen auch für dich zu unserer Abschlussrubrik.
Meine Top 3.
Ja, und diese Woche ist Champions League. Ich könnte mir vorstellen, du hast vielleicht gestern auch mal reingeschaut. Mhm. Real Madrid hat gespielt gegen Manchester City mit Kevin De Bruyne, mit dem hast du ja auch noch zusammengespielt. In Wolfsburg, auch Champions League zusammen, meine ich damals. Habt ihr nicht sogar gegen Real auch gespielt?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Da drängt sich natürlich die Frage auch auf. Du hast mit sehr, sehr vielen großartigen Fußballern zusammengespielt oder auch auf dem Platz als Gegenspieler gestanden. Wer waren so die drei Top-Spieler, die drei größten Spieler, mit denen du zusammen oder auch als Gegenspieler auf dem Platz standest?
Auch als Gegenspieler ist eigentlich relativ einfach gesagt. Ganz klar Messi.
Habt ihr mal gegen Barcelona damals mit Werder gespielt?
Ja. Ja. Dann kommt auch gut, Ronaldinho kann man auch auf eins machen.
Oha, nicht so schlecht die Auflistung.
Ja. Also Gegenspieler waren schon viele gute.
Vielleicht dann noch ein Mitspieler?
Mitspieler würde ich sagen, muss ich eigentlich zwei sagen, weil es vielleicht so jetzt, damals in meiner Anfangszeit habe ich ja immer gesagt, Johan Miku, weil er einfach so eine Persönlichkeit war und von seinem ganzen Bewegungsablauf schon ein sehr, sehr kompletter, guter Spieler war in der Werder-Zeit. Jetzt zur neueren Zeit ganz klar und mit Abstand Kevin De Bruyne, ja. Also mit denen habe ich ja bei Werder und in Wolfsburg gespielt. Ja. In Wolfsburg war er dann nochmal einen Tick stärker, als er bei Werder war. Und man sieht es ja auch jetzt so in den letzten Jahren. Ist ja, oder gehört ja so ganz klar zu den wahrscheinlich Top 3 Mittelfeldspielern in Europa, wenn nicht sogar der Beste. Und ja, die beiden von den Mitspielern her,
ja. Ja, interessante Auflistung auf jeden Fall. Man erkennt auch dann natürlich deine Vorliebe für Edeltechniker. Da war jetzt nicht unbedingt ein Innenverteidiger mit dabei. Das war ein Stück weit zu erwarten. Du hast mal 2007 gegen Real Madrid dann auch gewonnen und selber auch ein Tor erzielt. War das so dein persönliches Karriere-Highlight auch?
Ja, kann man schon so sagen. Weil die Vorgeschichte eigentlich auch ganz interessant war. Ich war davor lange verletzt. Ich hatte, glaube ich, Patellasehnenentzündung oder es war eine Schambeinentzündung, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern und war irgendwie gefühlt ein halbes Jahr verletzt und habe eigentlich immer so auf dieses Spiel hingearbeitet. Die ganze Reha-Phase mit dem Reha-Trainer haben wir auch immer so ein bisschen gescherzt darüber, das Spiel kommt dann genau zur richtigen Zeit, dann bist du wieder fit, dann bist du im Kader. Und so ist es dann auch passiert. Ich habe gefühlt, glaube ich, nur eine Woche vorher bin ich ins Training eingestiegen und hatte dann damals so ein bisschen das Glück auf meiner Seite, dass wir den einen oder anderen Verletzten da auch noch hatten bei Werder. Und irgendwann ist Thomas Schaaf, glaube ich, einen Tag vor dem Spiel zu mir gekommen und hat gesagt, ja, du spielst morgen. Und war natürlich sehr überraschend für mich, weil, wie gesagt, ich war fast ein halbes Jahr verletzt und nur eine Woche trainiert. Und
unter Baumgart hättest du nicht gespielt.
Genau, Gott sei Dank war er nicht mein Trainer.
Quizfrage, weißt du noch, wer damals dann für dich eingewechselt wurde?
Franjes?
Nee, wir haben ihn gerade schon gehört, Martin Hanek.
Ach, ehrlich? Ja, okay. Ja. Genau, weil das war auf jeden Fall, Tor gegen Real Madrid macht man jetzt auch nicht, wenn man nicht jetzt in der spanischen Liga spielt, dann macht man das auch nicht jedes Jahr. Ja. Und von daher war das auf jeden Fall eines meiner Karriere-Highlights, war auf jeden Fall was Besonderes.
Ja. Ja, Real Madrid jetzt auch im Halbfinale dabei, überraschenderweise Borussia Dortmund. Ja, Bayern München ist dabei, Paris Saint-Germain, was glaubst du, wer macht's dieses Jahr?
Ich hab das Gefühl jetzt, dass es wieder Real macht.
Okay. Haben den Titelverteidiger rausgeschmissen, ist man automatisch also, schon mal der Favorit.
Eigentlich war City mein großer Favorit, aber Real ist einfach Real Madrid. Man sieht das jedes Jahr immer wieder, ne? Auch wenn man vielleicht dieses Jahr gedacht hat, haben sie vielleicht ein Stück individuelle Qualität vielleicht verloren, aber
es fehlt der Goalgetter vorne drin, ja, aber es reicht trotzdem.
Genau, es reicht trotzdem. Weil sie natürlich auch einen überragenden Trainer haben. Ne?
Wollen wir natürlich nochmal auch zum Ende kommend dann nochmal deine Expertise einfach hören, wer denn am Ende in die Bundesliga aufsteigt?
Oh. Also auch.
Schwer für dich, ne? Als ehemaliger HSV jetzt einen bestimmten Namen zu nennen.
Ja, genau. Aber ich komme nicht drum rum. Weil sie natürlich, muss man natürlich auch anerkennen, über die Saison den besten Fußball spielen. Und auch wenn sie jetzt Zweiter sind, glaube ich, dass sie, ohne den Namen jetzt auch in den Mund zu nehmen, dass sie aufsteigen werden.
Stadtteilverein, kann ich sagen, auch nicht würde.
Nein, also wie gesagt, sie spielen eine sehr gute Saison und hätten es meiner Meinung nach auch als Ex-HSV-Spieler verdient, aufzusteigen, ganz klar. Sie werden aufsteigen und dann hoffe ich immer noch, dass Steffen Baumgart jetzt eine Siegesserie hinlegt und alle Spiele gewinnt. Und wenn er das schafft, wird der HSV auch noch Zweiter.
Das ist eine mutige Prognose, aber ja, schauen wir mal. wie es dann so ist. Jetzt hat er 4 Spiele in Folge zumindest schon mal nicht verloren. Das ist ja schon mal die erste Serie und 5 Spiele sind noch. Vor 2 Jahren hat der HSV schon mal 5 Spiele am Ende gewonnen und hat es dann auch in die Relegation geschafft. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir sind am Ende. Bedanken uns bei dir, dass du gekommen bist. Hat viel Spaß gemacht, waren viele interessante Geschichten und eine starke Meinung dabei. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und wir hören uns wieder in der kommenden Woche vor dem Auswärtsspiel des HSV bei Eintracht Braunschweig, wenn dann bereits die neue Siegesserie gestartet wurde. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.